Ja, wo ist solch ein Gott, wie du bist? Ich möchte uns heute Morgen einfach mit hineinnehmen in die tiefen Lebenserkenntnisse und die Erkenntnisse, wie der Prophet Micha schon vor über 2800 Jahren in einer dunklen Zeit, in der er lebte, Gott erlebt hat und was er uns auch mitgegeben hat an Gutem von Gott, damit auch unser Glaube gestärkt wird. Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Hoffnungsvoll glauben, auch in dunklen und in unsicheren Zeiten, habe ich meine Predigt heute genannt. Machst du mal eine weiter, bitte? Ja, genau. Eine kurze Einführung, wer war eigentlich dieser Micha? Das ist die Kurzform von Michael. Und wie das so oft ist bei alttestamentlichen Namen, der Name Micha war schon sein Programm am Ende, sein Schlusswort, nämlich es heißt, wer ist eigentlich wie unser Gott, wie der Gott Israels. Sein Name war Programm. Und es gehört spannenderweise, ich habe mir als junger Mensch oft mal so gedacht, ich weiß nicht, ob ihr auch mal so Gedankenreisen gemacht habt, wäre ich auch gern mal irgendwie in einer anderen Zeit geboren. Ja? Manchmal denkt man ja, Mensch, wie wäre das, wenn ich 1500 geboren werde oder zur Zeit der ersten Gemeinde oder vor 3000 Jahren oder wie auch immer. Welche Zeit würdest du dir aussuchen, wo du eigentlich gerne leben würdest? Das Spannende ist, wir können das uns nicht aussuchen, denn es gehört zu unseren Gegebenheiten, dass wir einfach in eine gewisse Zeit hineingeboren werden, auch in ein gewisses Volk. Wir haben uns auch unsere Familie nicht ausgesucht und wir haben uns auch nicht ausgesucht, ob wir in einer Zeit leben, wo der Wasserstandlevel an Vertrauen auf Gott irgendwie gerade hoch ist oder niedrig ist, ob wir in Zeiten auch des politischen positiven Aufbaus leben, wo es vorangeht oder ob es auch Abbruch gibt. Der Prophet Micha, und das hat mich sehr bewegt, hat über 40 Jahre lang, wo er gewirkt hat, er hat mit in einer der dunkelsten Zeiten des Volkes Israels gelebt. Also eine Zeit, wo wir sagen würden, nee, da würde ich eigentlich nicht gerne leben. Wenn man das mal in so Bergen darstellt, dann lebt der Micha mit seinem Volk auf der Abwärtsebene mit in die dunklen Täler hinein. Er hat keine Bergspitzen. Er muss den Niedergang seines Volkes miterleben. Micha lebte, er begleitete drei Könige des Südreiches. Das Königreich Israel war schon geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Und er begleitete die Menschen im Südreich und er hat vor allem damit zu kämpfen, dass Gott ihm aufgetragen hat, dass sowohl die Könige, aber auch die Propheten, aber auch das Volk immer wieder, dass ihr Herz an die falschen Dinge hielten. Gott war noch da, aber der war einfach nicht mehr die Nummer eins. Es reichte, dass Gott auf den zweiten Platz kam. Und wenn Gott nicht mehr in der Mitte der Herzen ist, dann kommt der Gott des Geldes dort hinein, dann kommt der Gott der anderen Leidenschaften irgendwie hinein, die uns auch zu unguten Dingen führen. Und das führte dazu in Israel, dass die Liebe zwischen den Menschen erkaltete. Sie verloren Gott aus ihren Herzen und dann verlieren sie auch ihre Menschlichkeit. Sie verlieren am Ende ihr Land. Sie verlieren ihre Seele. Und darum klagt Micha die soziale Ungerechtigkeit in dem Land an. Das, was wir heute auch haben, dass die Reichen immer reicher werden und die Armut größer wird, das war vor 2800 Jahren schon genauso und wird von Gott ganz scharf gegeißelt. Das ist nicht in Ordnung, wenn das so ist. Und so erlebt er leider den Niedergang mit und muss erleben, dass er während der 40 Jahre, wo er wirkt, in der Hälfte seiner Zeit etwa das ganze Nordreich von dem Assyrischen Reich platt gemacht wird als eine Strafe Gottes, dass sie ihr Herz nicht mehr an ihn gehängt haben und dieses Volk nicht mehr da ist. Und selbst das Südreich Israel, das wird noch 120 Jahre weiter bestehen, aber auch das wird am Ende vergehen. Also keine schöne Zeit, in der Micha lebt. Und ich habe mich gefragt, boah krass, wie hat er es eigentlich durchgehalten, trotzdem seinen Glauben an Gott, sein tiefes Gottvertrauen weiterhin zu bewahren und nicht in die Spule zu kommen, es wird alles immer schlechter, auch wenn das dem äußeren Anschein nach so war. Was hilft einem Menschen auch in unserer Zeit, wo vielleicht der Wasserstand des Glaubens niedrig ist, trotzdem an Gott festzuhalten? Das Schöne ist, dass Gott selber dafür sorgt, indem er nämlich, mach mal bitte die nächste Folie, dass in allem, wo Micha die menschliche Sünde zutiefst aufdeckt, Gott immer sein Licht leuchten lässt. Ich lade euch mal ein, lest heute Nachmittag einmal mal den Propheten Micha durch, sind nur 7 Kapitel, braucht er 20 Minuten für. Und es ist ein Abgrund in die menschlichen Abgründe und dann kommen Bergspitzen. Und es gibt diese 5 Bergspitzen im Propheten Micha, wo dann zwischendrin immer wieder aufploppt die großartige Hoffnung durch Gott. Gott wird erstmal unser Volk wieder vereinen. Gott selber wird dafür sorgen, dass wir wieder miteinander leben können. Die zweite große Verheißung, Gott wird ein Friedensreich aufrichten. Da kommt das Bild der Schwerter zu Pflugscharen her, dass Gott die positive Zukunft ausmalt. So wird und so soll es sein und ich werde das durch Jesus verwirklichen. Micha wird ankündigen, bei all den lausigen Königen, die wir haben, die uns nicht zu Gott hinführen, die uns wegführen, wird Gott selber sich als und der Hirte unseres Volkes seines Königs unseres Volkes annehmen und wird einen König senden, der aus Bethlehem kommen wird. Und dann das, was wir heute haben, unser Predigttext heute, die letzten zwei Verse. Es sind in allem Chaos von Menschen ist dann das größte göttliche Schlusswort. Gott wird nach allem, was wir haben, er wird am Ende Erbarmen haben. Das ist sein letztes Wort. Und das kann ein sehr gutes, würde ich sagen, ein Motiv sein, eine gute Vorlage, dass christlicher Glaube, auch jüdischer Glaube, nie den Kopf in den Sand steckt, sondern selbst wenn ich dem Augenschein nach sehe, dass eine Gesellschaft den Berg abgeht, dass Glaube verloren geht, dass Menschen sich lost fühlen, das müssen wir manchmal miterleiden, wir sind da mittendrin auch als Glaubende, aber dass wir nie die Hoffnung aufgeben, weil wir wissen, Gott selber wird seine gute neue Zukunft bauen. Drei Gedanken heute gemeinsam mit Micha zu staunen über unseren Gott. Wo ist so ein Gott, dem es gefällt, gnädig zu sein und der von Herzen gern vergibt? Wo ist solch ein Gott, der aus unseren kläglichen Resten seine neue Zukunft baut? Und wo ist solch ein Gott, auf dessen Bundestreue Verlass ist und auf die wir unsere Hoffnung setzen dürfen? Ein erster Gedanke. Micha sagt das so schön am Ende, es ist eigentlich eine Anbetung Gottes, ein Gebet. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen und unsere Schuld unter die Füße treten und er wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Tolle, wunderbare Dichtkunst. Ihr merkt schon, wir können kaum Worte und Bilder finden, um die Gnade Gottes irgendwie schön auszudrücken. Und das Schönste, was Micha so nach 40 Jahren Dienst, schwerem Dienst am Ende sagt, ist, Gott wird Erbarmen haben. Und das Tolle ist, was wir bei Micha sehen können, dass in diesen wenigen Worten kommen beide großen Wahrheiten zusammen. Einmal Micha kennt die Abgründe seines Volkes, er kennt die Abgründe des menschlichen Herzens und viel schöner noch, Micha kennt das Herz Gottes, was die Kraft hat, die Missstände von uns Menschen zu überwinden. Hier wird im Hebräischen alles aufgefahren an Begriffen, ich will euch damit jetzt nicht langweilen, die Abgrundtiefe, es ist von Sünde die Rede, von Übertretungen, von konkreter Schuld. Hier ist einmal das ganze Kompendium aufgefahren, was das Problem von uns Menschen ist, dass unser Herz nicht beim lebendigen Gott ist, dass wir die Sehnsucht unseres Herzens immer wieder woanders stillen, dabei dann aber auch unsere Seele verlieren, unsere Menschlichkeit, unser Miteinander und dass uns das herunterreißt. Dazu kommen die ganzen Übertretungen, dass wir selbst, obwohl wir Gott kennen, ihn links liegen lassen, andere Götter anbeten und dabei auch uns selber am Ende verlieren, dass auch ein Volk auseinanderläuft, dass Polarisierung zunehmen. All das ist damals schon, wird es sehr eindrücklich auch an Israel beschrieben. Und das ist die eine Wahrheit. Ja, so steht es um uns Menschen. So ist unser Herz, wenn wir nicht bei Gott sind, dass wir das Leben verlieren, dass wir das Leben verwirken. Und viel wichtiger ist aber dann die zweite Wahrheit, die das alles umhüllt und übersteigt, nämlich das, was Micha über Gott sagt. Herr, wo ist so ein Gott, so wie du bist, der an seinem Zorn, das ist keine blinde Wut von Gott, sondern der auch, wo die Liebe Gottes verletzt wird zwischen den Menschen, der das die Menschen manchmal spüren lässt, der aber das nie am Ende sein letztes Wort sein lässt, sondern dass Gottes Gnade, die sein tiefstes Wesen ist, dass die seinen Zorn immer umhüllen wird und am Ende Gottes Erbarmen mit Menschen steht. Und wir sehen das auch an Jesus, als er Mensch wird. Wie ist Jesus? Wir sagen ja bewusst, Jesus liebt die Sünder. Jesus liebt die Menschen, die verloren sind. Und wir sehen es an ihm, dass er sich nie über Gebrochenheiten von Menschen lustig gemacht hat, sondern dass er sich erbarmt hat, dass er ihnen die Füße gewaschen hat. Dass Gottes Liebe voller Erbarmen ist für Menschen, die am Boden sind. Und auch im Alten Testament wird es an vielen Stellen schön beschrieben. Einmal heißt es in dem Psalmen, Gott weiß doch, was für Gebilde wir sind. Er weiß, was wir für lausige Menschen manchmal sind, dass unser Herz immer wieder flöten geht. Und Gott neigt sich herab in unsere Schwachheit und seine Gnade hat das letzte Wort auch gegenüber unserer Ungerechtigkeit. Drei Dinge, die Micha besonders über den Umgang mit Schuld und Sünde von Gott her sagt, kann man einmal sehr schön nachspuren. Er sagt einmal, unsere Schuld ist, sie ist von Gott vergeben. Auch um das den Worten mal nachzuspüren. Eine Schuld, die eigentlich mir anlastet, die hat Gott jemandem anderen gegeben. Im Neuen Testament lesen wir, Mensch, Gott hat sie auf Jesus Christus gelegt, also auf sich selber, seinen geliebten Sohn, und er hat sie darum dann auch von uns weggetragen, sodass sie nicht mehr zu uns gehört. Schon im Alten Testament gab es den großen Versöhnungstag, den Yom Kippur, und das große Ritual, was dort durchgeführt wurde, das vor den Augen des Volkes, der Priester, der ein Stellvertreter war, er sollte einen Bock nehmen, und dann hat er die Hände auf den Kopf des Lammes ausgestoßen, und das war das Bild: Herr, wir sind schuldig und wir legen nun unsere Schuld, sie wird weggelegt. Gott hatte das ja geschenkt als einen Ritus, um dem Volk zu zeigen, ich werde euch vergeben. Dann wurde die Schuld auf diesen Bock gelegt und er wurde stellvertretend dann in die Wüste geschickt und die Schuld war vergeben. Und darum heißt es dann im Neuen Testament, seht da, Jesus, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt hinwegträgt. Gott hat in Jesus Christus alle menschliche Verdrehung, unsere verdrehten Herzen, unsere Sehnsucht, hat sie selber auf seinen geliebten Sohn Jesus Christus gelegt und er hat sie gültig für uns hinweggetragen, damit sie nicht mehr auf uns liegt. Darum ist Christus deine und meine Rettung. Das Zweite, was Micha über Schuldvergebung sagt, total schön: Gott hat die Schuld erlassen und er hat sie auch unter seine Füße getreten. Und das gilt ja bis heute, wenn Schuld zwischen uns Menschen steht, Dinge, die uns verletzt haben. Sie muss benannt werden, das muss ausgesprochen werden. Aber wie wäre das, stell dir vor, wir würden uns ständig die Schulden behalten, ständig vorhalten, ständig Museum spielen. Da würden wir ja kaputt gehen. In unseren Ehen, in unseren Familien, wenn wir das, was wir uns auch einander Schlechtes angetan haben, immer wie ein Museum einander vorhalten würden. Und hier heißt es, Gott erlässt die Schuld. Er rechnet sie euch nicht an. Gott spielt nicht Museum. Der hält dir das nicht wie ein Tableau vor. Im Neuen Testament sagt Paulus dann, Gott hat den Schuldschein, die berechtigte Anklageschrift, die gegen jeden von uns steht, die hat er an sein Kreuz geheftet, damit sie uns nicht mehr vorgehalten wird. Und noch ein zweites schönes Bild, wo sich auch die Ausleger streiten, was bedeutet das eigentlich, dass man Schuld unter die Füße tritt? Komisches Bild. Das ist eigentlich ein Bild, was für Feinde benutzt wird, also dass Gott seine Feinde unter die Füße tritt. Und so kann man eigentlich sagen, das, womit wir nicht fertig werden, wo wir sagen das ja auch oft so, boah, ich werde mit meinen Sorgen nicht fertig. Ich werde mit meinen scheiß Ängsten nicht fertig. Ich werde mit meinen inneren Dämonen nicht fertig. Ich kriege das nicht unter die Füße. Und Micha sagt, hey, das, was wir nicht unter die Füße kriegen, Gott kriegt es unter die Füße. Der tritt das unter seine Füße. Und immer mit dem Ziel, damit wir befreit und aufatmend in die Zukunft gehen sollen. Menschliche Schuld wird nicht kleingeredet. Es hat Gott unheimlich viel gekostet, sie zu vergeben in seinem Sohn. Aber er tut es von Herzen gerne, weil er den aufrechten Menschen möchte, der zutiefst befreit ist von Gott und diese Liebe dann auch weitergeben kann. Und dann das letzte schöne Bild, er wird unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Bis heute übrigens, jeder guter Krimi, ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr Krimis schaut, habe ich letztens noch irgendwie so einen schwedischen Midsommar-Krimi, war der klassische Fall, eine Frau hat ihren Mann auf dem Boot erschlagen und dann hat sie den... War das jetzt schlecht oder was? Soll mal passieren können, ne? Das ist jetzt nicht das Beispiel, dass ihr das macht, bitte, ja? Also, ich bin noch nicht fertig. So, im Zorn erschlägt sie den, der ist tot, und dann will sie die berechtigten Anklage oder die Beweise vernichten und packt dann alles Blut und was sie noch aufgewischt hat in eine Tüte, inklusive ihrem Mann, in Stein dran, und dann wirft die das in den großen See, in die Tiefe des Meeres, um die Beweisschriften zu vernichten. Das ist ein großes Motiv in allen Krimis, ist nur abgeguckt aus der Bibel. Gott selbst macht das. Er nimmt die Anklagegründe, die zu Recht gegen uns stehen werden, nimmt der barmherzige Gott und er wirft sie in die tiefste Stelle des Meeres. Das Bild ist klar, sie soll unauffindbar sein. Gott wird sie in seinem göttlichen Gericht nicht mehr hervorholen. Nächste Folie bitte, Lukas. Die Frage ist, was ergibt sich denn nun daraus, wenn Gott so ist? Im Neuen Testament lesen wir immer wieder, zum Beispiel bei Paulus, Epheser 2, Vers 4, seid zueinander gütig, barmherzig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus Jesus euch vergeben hat. Ich glaube, eine große Sache ist auch, dass wir lernen dürfen. Ich kenne das auch von mir selber. Ich habe viele Jahre gehabt, wo ich mit Dingen, die ich in meinem Leben getan habe, wo ich mit mir selber im Unfrieden war, wo ich mir selber auch nicht vergeben konnte, obwohl ich wusste, ich habe das immer schon als eine Wahrheit bekannt, dass Gott Menschen vergibt und mir auch. Aber die Frage ist, was lebt eigentlich oft in unseren Herzen als Wahrheiten? Viele Menschen, auch viele Christen, das kenne ich aus der Seelsorge, klagen sich selber an über Dinge, die schiefgelaufen sind im Leben, dass eine Ehe zerbrochen ist, dass ich vielleicht manche Entscheidungen, die ich hätte treffen sollen, nicht getroffen habe, dass ich Dinge verschoben habe. Viele Menschen leben in einer großen Selbstanklage. Und wenn das aber wahr ist, was Micha schon über Gott sagt, was ich zutiefst glaube, was er in Jesus Christus schon längst gezeigt hat, wenn Paulus einmal schreibt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Der auch seinen geliebten Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle hineingegeben in den Tod. Wer will denn dann noch die Auserwählten anklagen? Keiner. Jesus Christus ist hier, der uns gerecht spricht. Wenn Gott also für dich ist, wie kannst du dann gegen dich sein? Und wenn du spürst, dass du vielleicht auch mit Schuldgefühlen oder zu kämpfen hast, dann lade ich dich auch ein, dass du vielleicht mal einen Bruder oder eine Schwester deines Vertrauens über dir beten lässt, vielleicht auch nochmal Dinge konkret aussprichst, wo du nicht mit fertig wirst, was du nicht unter deine Füße kriegst. Dann lass dir mal von einem Glaubensbruder und einer Glaubensschwester zusprechen, im Namen von Jesus Christus, mit seiner Autorität. Und weil er es uns verheißen hat, spreche ich dich frei, dass dich das nicht länger quälen darf. Ich habe das immer mal wieder auch in meinem Leben gemacht und werde auch weiterhin darauf angewiesen sein, weil der Christus auch in unserem Glaubensbruder und unserer Schwester stärker ist als der Christus in uns. Nehmt diese Quelle auch der Beichte und der göttlichen Vergebung in Anspruch, damit du befreit leben sollst, denn das hat der Herr für dich bestimmt. Und eine Seelsorgerin von mir hat mir vor vielen Jahren mal gesagt, Ruben, wenn Gott etwas ins Meer geworfen hat und dir nicht mehr vorhält, dann brauchst du nicht ständig die Angel rausholen und das Ding wieder reinzuwerfen. Gott hat ein Schild aufgestellt, Angeln verboten. Jetzt, es ist vorbei, Gott hat einen Schlussstrich gezogen, er hält es dir nicht vor, damit du befreit weiterleben kannst. Und so möchte ich auch alle ermutigen, die mit Dingen zu kämpfen haben. Seid euch gewiss, Gott hält es euch nicht vor. Stell auch du keine Angel auf, weil Gott will, dass wir befreit weitergehen. Und gleichzeitig sehen wir auch hier, wenn Gott so barmherzig ist und auch mit seinem Volk durch Jahrzehnte seine Liebe durchhält gegen alle menschliche Auflehnung, dann ist das ein großes Vorbild für uns und auch die ermöglichende Kraft, dass wir auch im Miteinander für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, auch im Miteinander der Gemeinde, wo es manchmal schwierig ist, wo es hakt, dass wir lernen, wie Gott die langen Wege mit Menschen zu gehen, im Wissen, dass Gott immer das Gute und die Vergebung und das Heilende im Sinn hat. Ein zweiter Gedanke, worüber wir staunen dürfen, wo ist solch ein Gott, der aus unseren kläglichen Resten seine neue Zukunft baut? Vielleicht nur ein kleiner Nebengedanke, aber der mir wichtig geworden ist. Micha betet, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils. Er wird sich unser wieder erbarmen. Und das ist wirklich Evangelium, frohe Botschaft, dass selbst in Zeiten des Niederganges eines Volkes, in Kirchen und Gemeinden, die es ja auch gibt, Zeiten, wo Rückbau ist, wo unser Herz nicht mal bei Gott ist, wo wir ständig zweite und drittrangige Themen in die Mitte stellen, wo unser Herz nicht mehr bei Gott sind. Gott wird sich immer einen Rest von Menschen behalten, die sind nicht perfekt, die wissen das manchmal gar nicht selber, die trotzdem in dunklen, schweren Zeiten weiter mit ihrem kleinen Vertrauen an Gott hängen bleiben und mit denen wird er weiter seine Geschichte bauen. Und das hat er bei Israel immer gemacht, selbst als es dann eintrat, das Gericht, es gab immer Menschen, die auch in der Ferne weiter das Feuer des Glaubens bewahrt haben, nicht weil die so viel geglaubt haben, aber weil Gott das in ihnen wachgehalten hat. Die trotzdem, obwohl ich von außen nicht viel sehen kann, dass Gott am Wirken ist, die ein tiefes Gottvertrauen haben. Und mit diesem sogenannten Rest Israels hat Gott dann seine Geschichte weitergemacht. Die kamen dann später nach dem Exil mit dem Nehemia und mit ein paar 10.000 Leuten, viel zu wenig, um ein Volk aufzubauen, kommt dann dieser Rest wieder nach Israel und Gott baut mit ihnen auch das Volk weiter. Und auch im Neuen Testament sehen wir das an vielen Stellen, dass Gott mit dem Wenigen, mit dem Rest, mit dem letzten Funken, den wir noch haben, etwas Gutes tun kann. Ich liebe die Geschichte der Speisung der 5.000, wo Jesus sagt, so, hier sind 5.000 Menschen, plus Männer und Kinder, waren vielleicht auch 10.000, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann die Jünger kratzen dann zusammen und dann bringen sie Jesus, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Das reicht ja nicht mal für uns 12 Personen. Das sind klägliche Reste. Damit wird es nicht reichen. Jesus sagt, okay, das reicht mir. Und dann nimmt er das und er segnet es, dankt Gott dafür, er teilt es aus und unter seinem Segen und seiner Vollmacht wird das Wenige, was wir haben, reicht es für Menschen aus. Und darum auch das Mandat von Gott, stell das, was du hast, dein bisschen an Glauben. Das, was, wo du dich vielleicht auch manchmal sehr klein in deiner Kraft fühlst, das mag die menschliche Perspektive sein, aber Gott liebt es, genau mit diesen Resten etwas Gutes zu machen. Und darum verheißungsorientiert auch weiterzuleben. Nächste Folie mal bitte. Deswegen möchte ich dich fragen, welchen Rest in deinem Leben, der vielleicht gerade da ist, dein Rest an Vertrauen, dein Rest an Gebeten, dein Rest an Zeit und Kraft, die du gerade so hast, was möchtest du vielleicht auch Jesus neu geben und zu sagen, okay, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung und ich vertraue dir, dass du aus dem Wenigen, was ich dir gebe, etwas Gutes machst. Und dann darf jeder und jede von uns ganz gespannt darauf sein, was Gott aus den kläglichen Resten unseres Lebens etwas Gutes machen wird, weil er es liebt, Menschen auch in unserer Schwachheit zu gebrauchen und sein Licht in diese Welt tragen zu lassen. Und das ist eine große, frohe Botschaft auch für unser säkularisiertes Deutschland. Da habe ich schon oft auch drüber gepredigt. Wir nehmen zu, die Säkularisation, also dass Menschen überhaupt gar nicht mehr mit irgendeinem größeren Glaubenskonzept verbunden sind, die nehmen zu. Auch das macht keiner aus bösem Willen, keine Bange. Aber Kirchenmitgliedszahlen nehmen ab, Gemeindehäuser werden verkauft, überall der Veränderungsdruck auch in Kirchen ist enorm gerade. Es ist keine Zeit, wo man sich eigentlich so gerne aussuchen würde. Das ist nicht einfach. Aber Gott wird mit seinen Kindern, die hier auch noch in Deutschland leben, der wird seine Geschichte weiterbauen. Und es gibt viele Menschen, Gott sei Dank, die in denen das Feuer des Glaubens und das Vertrauen weiterlebt und die dann in der Verheißung auf Jesus, weil er gesagt hat, ihr seid das Licht für die Welt. Suche der Stadt Bestes, in der ihr seid, die dann im Vertrauen auf das Wort von Jesus einfach weiterleben und glauben und auch in ihrer Zeit, auch wenn man von der äußeren Form her nach nicht viel Wachstum sieht, wo Gott sich eine neue Zukunft bauen wird. Und ich habe mir mal so gedacht, okay, Herr, selbst wenn man am Ende meines Lebens, wenn ich vielleicht nicht viel in der äußeren Schein nach vollbracht habe für Gemeinde und Kirche, dann möchte ich doch zumindest, dass man am Ende meines Lebens sein darf. Der Ruben gehörte auch zu dem Rest des Volkes Gottes, was in einer Talsohle Vertrauen und Glauben gehalten hat. Und das haben wir an dem gespürt. Es würde mir gefallen, wenn man das über mich sagen darf. Und ich möchte jeden von euch hier auch ermutigen, dass ihr wie Micha niemals den Kopf in den Sand steckt, sondern dass ihr an Gottes guten Verheißungen festhaltet und verheißungsorientiert weiterbaut. Letzte Woche durften wir hier bei den Neuntaufen auch Zeuge sein dessen, dass Gott noch viel mehr tut, als wir Menschen tun. Wie viele Menschen hat Gott auch schon bei jungen Teenagern getan? Er ruft sie, ohne dass wir da viel als Gemeinde für getan haben. Seine Kinder zu sein, sie stellen sich in seine Nachfolge, sie suchen Glauben und sie werden ihn leben. Und so wird Gott sein Reich weiterbauen, auch durch unsere kläglichen Reste. Und das Letzte, worüber wir staunen dürfen, wo ist solch ein Gott, auf dessen Bundestreue Verlass ist und auf die Glaubende ihre Hoffnung setzen dürfen. Am Ende ein super kühner Satz, mutiger Satz von Micha, Gott, du wirst Jakob, damit ist gemeint Israel, du wirst die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vorvätern oder unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast, mit deinem göttlichen Wort. Man fragt sich, Micha, woher kommt dein Glaube? Wenn du in die Zeit deiner siehst, die Gottesdienste sind lau, die Menschen tun, was sie wollen, die Spaltung, Polarisierung im Volk nimmt zu, die Liebe nimmt ab, Familien sind zerstritten. Woher nimmst du deine Gewissheit, dass Gott Israel wieder aufbauen wird? Und Micha ist ein Vorbild auch für das, was wir Vertrauen nennen, wie es auch der Hebräerbrief einmal sagt, dass wir nicht auf das Vertrauen unbedingt, was vor Augen ist, sondern dass wir auf das unsichtbare und dennoch wirkliche Leben Gottes schauen, was da ist. Micha schaut nicht auf das, was gerade vor Augen ist, sondern er schaut auf die Treue Gottes, die sich in der konkreten Geschichte Israels schon mehrfach erwiesen hat und die weitererzählt wurde, die dann auch festgehalten wurde in Heiliger Schrift, damit wir wissen dürfen, Gott ist treu. Gott hatte ja Abraham, dem Urvater des Glaubens, er hatte versprochen, ich will dich segnen, ich werde dir ein Nachkommen erwecken und ich werde dir ein Land geben. Abraham selber durfte nur erleben, in Anführungszeichen, dass er den Sohn der Verheißung bekommen hatte. Und das erste Stück Land, was er bekommt, war ein kleines Stück Grab für seine Frau. Das war die Anzahlung. Mehr hat er nicht erlebt. Aber Gott hat seinem Versprechen, was er Abraham gegeben hat, er war treu und hat daraus ein Volk wachsen lassen, Israel. Er hat das Land ihnen später zugeeignet und er hat sein Volk gesegnet. Gott hat Treue gehalten. Nicht, weil wir Menschen so toll waren, sondern weil Gott es um seines Namens willen tut. Und auch wenn das Volk Israel immer wieder abfiel von Gott, Gott ist ihm treu geblieben. Gott hat sein Wort immer gehalten, dass er das Königtum bestätigen wird, obwohl die Könige immer wieder von Gott abgefallen sind. Er hat es in Jesus Christus eingelöst. Und im Blick auf die Geschichte kann Micha sagen, hey, weil wir Gott so kennengelernt haben, weil der immer gnädig und barmherzig war und weil wir wissen, dass wir uns auf seinen Bund, den er geschlossen hat, er wird ihn von seiner Seite aus nie brechen, auch wenn wir ihn gebrochen haben. Er wird seine Treue durchziehen. Im Letzten erfüllt sich natürlich dieses Wort in Jesus Christus selber. Paulus kann dann im ersten Korintherbrief schreiben, eines der Spitzenworte im Neuen Testament, was immer Gott an Zusagen gemacht hat. In Jesu Person finden sie alle ihre Erfüllung. Jesus Christus ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes. Das Amen, ja, so ist es. Dass Gott gnädig und barmherzig ist, ist nicht nur ein Versprechen Gottes, sondern es ist Mensch geworden, es ist für uns an ein Kreuz gegangen. Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Er ist lebendig im Heiligen Geist, das ist unsere tiefste Hoffnung. Dass Gott auch die Zusagen, die er Israel und der Welt gemacht hat, die noch ausstehen, erfüllen wird, wir sollen auf Jesus Christus schauen. Wir erwarten nach dem Neuen Testament einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das, was wir jetzt erleben, ist noch nicht der Schlussakkord, ist noch nicht der Zieleinlauf der Weltgeschichte. Gott wird einen neuen Himmel und eine erneuerte Erde schaffen. Warum bekenne ich das so kühn und warum vertraue ich auf diese Verheißung? Nicht, weil ich das gerade von dem Augenschein her sehen kann. Da bekriegen wir uns nämlich und da ist noch kein Frieden da. Aber ich mache meine Hoffnung fest, dass Gott, Jesus Christus, den wir an ein Kreuz geschlagen haben und der tot war, den er von den Toten auferweckt hat. Und so sagt Paulus, er ist der Same der neuen Schöpfung. Er ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Und Gott hat schon hier in Raum und Zeit einmal mit der Auferweckung von Jesus das neue Leben aufleuchten lassen. Und im Heiligen Geist ist es in uns. Und nur aufgrund dieser Verheißung vertraue ich Gott von Herzen darauf, dass er das einlösen wird, und zwar um seines Namens willen. Das Schöne ist, dass wir auch zwei, ich nenne es mal bewusst, Sakramente haben, auch in Freikirchen, die uns die Treue Gottes ganz spürbar werden lassen. Spürbares Wort Gottes. Letzte Woche die Taufe, ein einmaliger Akt im Leben eines Glaubenden, dass ein Mensch an einem konkreten Zeitpunkt sagen darf, hier, liebe Leila, du bist meine geliebte Tochter, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Ein spürbares Wort, gepaart mit dem Akt der Taufe, dass ich es auch mal körperlich spüren darf. Gottes Treue, die zählt mir, ich bin in Christus eingetaucht, ich lebe mit ihm ein neues Leben, ich bin Teil einer neuen Gemeinschaft der Glaubenden. Und das zweite Sakrament, spürbares Wort Gottes, was wir auch gleich feiern werden, immer wieder als Wegzehrung, Brot und Wein, mein Leben für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Das, was ich dir zugeeignet habe am Kreuz, das darfst du in Brot und Wein ganz spürbar und leiblich erfahren, damit unser Glaube gestärkt wird. Das sind Geschenke Gottes für unseren schwachen Glauben, damit wir unser Vertrauen auf Gott nicht verlieren. Letzte Folie noch bitte. Ich möchte dich darum auch heute fragen, wenn auf Gottes Verheißungen Verlass ist, ist es wichtig zu wissen, was hat Gott dir denn persönlich vielleicht auch schon an Verheißungen, an Gottes Worten in deinem Leben ausgesprochen? Sei es bei deiner Konfirmation oder Entlassung aus dem biblischen Unterricht, sei es bei eurer Trauung, eurer Ehe. Wo hat Gott konkrete Bibelworte, auch durch andere Geschwister, die andere für euch ausgesucht haben, euch Worte weitergegeben? Kram die dir mal wieder hervor und guck mal, ob Gott nicht da auch eine tiefere Spur hat, dass du darin wandeln sollst. Ich hatte die Woche, Montag bis Mittwoch, war ich in Kassel mit einer kleinen Runde von Pastoren und eine Runde, die wir auch hatten, dass uns dann die Pastoren, die das mit uns angeleitet haben, gesagt haben, hey, schaut nochmal, was hat Gott euch als euren Vers, als ihr in den Dienst gingen, den sogenannten Ordinationsvers, als ihr eingeführt wurdet in euren Dienst, was hat Gott euch als euer Wort mitgegeben? Dann haben wir alle nochmal nachgekramt und dann haben wir uns das gegenseitig vorgestellt. und haben gesagt, hey, lass das nicht außer Acht, was schon über dir ausgesprochen wurde und klammer dich an diese Verheißung. Und wenn es stimmt, dass man sich auf Gottes Wort verlassen darf und einlassen darf, dann ist es wichtig, dass wir als Menschen verheißungsorientiert leben. Ich höre nicht auf zu beten, nicht weil ich immer spüre, dass alle Gebete erfüllt werden, sondern weil Jesus mir verheißen hat, euer Vater wird euer Beten hören. Ich bete weiter für Menschen, weil ich weiß, Gott gibt Menschen nicht auf. Auch wenn ich manchmal Menschen aufgebe. Gott gibt sie nicht auf. Aber warum bete ich weiter? Ich sehe weiter den guten Samen des Glaubens aus. Ich investiere mich weiter in Gemeindearbeit, in Reich Gottes Arbeit, weil ich weiß, Gott hat es verheißen, dass sein Same aufgehen wird. Ob ich das zu meinen Lebzeiten erlebe, ist es nicht. Darüber verfüge ich nicht. Aber dass ich sehen darf, tue ich auf seine Verheißung. Und darum möchte ich uns auch als Gemeinde ermutigen, wo auch immer Gott uns hinführen wird. Gott hat uns verheißen, ihr seid Licht der Erde, ihr seid Salz für die Welt. Nicht, weil wir das immer so spüren, sondern weil Gott es verheißen hat. Und darum werden wir treu, das Wenige, was uns Gott gegeben hat, weiter reichlich aussehen, weil wir verheißungsorientiert leben. Ich schließe mit einer kleinen Zusammenfassung. Wir dürfen hoffnungsvoll glauben in unsicheren Zeiten, weil es Gott gefällt, gnädig zu sein. Und weil er von Herzen gerne Neuanfänge ermöglicht. Und das war vor 2800 Jahren so und das gilt heute auch so. Wir dürfen hoffnungsvoll glauben in unsicheren Zeiten, weil Gott aus den kläglichen Resten seiner Kinder seine gute Zukunft baut und zwar gegen allen Augenschein. Darum braucht niemand resignieren. Wir dürfen hoffnungsvoll glauben in unsicheren Zeiten, weil Gott treu zu allen seinen Zusagen steht, die er gemacht hat. Gottes lebendiges Wort ist der Anker unserer Seele. Und daran machen wir uns fest. Amen.